lese uns nochmals von 2,42, das war das Thema der letzten vier Abende, und dann 43. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet oder in den Gebeten. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Jetzt haben wir gleich einmal einen wesentlichen Punkt. Wenn man so einen Bibeltext angeht als Gläubiger, der die Heilige Schrift ernst nimmt, dann muss es uns klar sein, wir sind hier heilsgeschichtlich. Zu Beginn der Gemeinde Jesu. Bei diesem Text, da war noch nicht bekannt, dass das Heil einst zu den Heiden gehen wird. Sondern wir sind hier nur mittendrin in dieser Zeit, wo die Gemeinde noch glaubte, dass das Heil über Israel gehen würde. Und was hier interessant ist, ich habe das früher nie gelesen, wenn man den Text so auf den ersten Blick liest, dann überliest man gern den letzten Teil, wo es einfach heißt, es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Nicht durch die Masse, nicht durch den landläufigen Gläubigen, sondern diese Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Das soll auch das Hauptthema heute Abend sein, Zeichen. Was sagt die Bibel zu Zeichen und Wundern? Unter diesem ganzen Aspekt die Zeichen herausgegriffen. Aber die Bibel ist nie Zufall, sondern hier ist immer die Inspiration des Heiligen Geistes. Und es ist kein Zufall, dass davor steht, es kam eine Furcht über alle Seelen. Das ist interessant. Als die Furcht Gottes über diese Menschen kam, über Israel, über die Gläubigen aus Israel, dann geschah die Zeichen und Wunder. Das ist genauso wie der Heilsplan Gottes letztendlich geschieht. Vorab vielleicht etwas, wir haben uns auf der Herfahrt auch unterhalten, wie es heute aussieht. Heute sieht es völlig anders aus, und zwar, die Furcht des Herrn ist von der Christenheit letztendlich gewichen. Wir haben die gleiche Situation, wie im alten Israel in Jeremia beschrieben wird, wo das Mischvolk, die Vermischten, die nicht mehr Abgesonderten, die nicht mehr an die Heiligkeit Gottes glaubten, ans Ruder kamen. Das war immer der Beginn des Abfalls und da sind wir mittendrin. Und das ist ein ganz anderer Hintergrund. Wenn damals, als die Furcht des Herrn über die Gläubigen kam, Zeichen und Wunder geschahen, als heute, wo ich sagen muss, man hat hier mit Menschen zu tun, wo man einfach sagen muss, hier kann man nicht davon reden, dass hier Brüder und Schwestern sind. Hier ist geistliche Anarchie. Hier ist absoluter Abfall der Gemeinde Jesu. Und das ist ein völliger Unterschied, die Zeit heute kurz vor vom endgültigen Abfall, dabei muss ich mich fragen, was noch abfallen soll, und die Zeit der Gemeinde Jesu, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, als plötzlich die Furcht des Herrn über die Seelen kam und die Heiligkeit Gottes hier alles geprägt hat. Und das ist eine völlig andere Zeit. Man sagt immer, diese Dinge wollen wir. Die will man, die Zeichen, aber man will nicht die Furcht des Herrn. Drum auch heute Abend bei unserem Bibelstudium zuerst der erste Teil. Ein kurzer Abriss nur über die gottgewirkte Furcht, über die Furcht des Herrn. Wir kommen nachher, so Gott will, in Apostelgeschichte 9, 31 noch näher drauf. In 1. Mose 35, Vers 1 bis 5 ist hier Schlüsselstelle. Sehr wichtige Stelle. Hier ist Israel in Kollision mit den Heiden. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne da selbst und baue dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, da du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut von euch weg die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir hinaufziehen und uns aufmachen nach Bethel, dass ich da selbst einen Altar errichte dem Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Wege, da ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Eiche, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, dass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Und hier ist jetzt plötzlich ein Zeichen, wie die Furcht Gottes über Menschen kommen kann. Selbe, was hier in der Apostelgeschichte geschah. Hier kam plötzlich die Furcht Gottes von der Gemeinde her über die Menschen. Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Und die Furcht Gottes ist immer der Grundsatz. Das heißt, das Metier, wo letztendlich Erweckung geschieht, das ist passiert in dem Moment, wie hier Israel, Jakob steht hier für Israel, wie er Buße tat. Sie taten die Götze weg, sie taten die Dinge, die Gott nicht gefielen, hinweg und zogen nach Bethel ins Haus Gottes. Sie gingen, haben Gott wirklich gedient. Und in dem Moment fällt die Frucht des Herrn auf die Umgebung. Und das ist das Geheimnis auch von Erweckung. Wenn die Gläubigen beginnen, ernst zu machen, die fremden Götter hinwegzutun, wirklich heilig zu leben, dann letztendlich geschieht Erweckung. Wenn man die Kleider wechselt, wenn das Kleid plötzlich gewaschen wird im Blute des Lammes, wenn wirklich Buße getan wird, dann geschieht etwas in der Gemeinde Jesu. Und hier haben wir wieder die Kollision zu der heutigen Zeit. Heute ist nicht die Zeit, wo Buße gepredigt wird. Heute wird nicht gepredigt, dass man sich reinigen lassen muss durch Jesu Blut. Heute wird nicht Absonderung gepredigt, sondern heute wird was anderes gepredigt. Heute wird letztendlich gepredigt in einer Art und Weise, die eigentlich der größte Satanist oder einer der okkultesten Leute eigentlich gebracht hat, Aleister Crowley. Er sagte, tu, was du willst und du hast das Gesetz erfüllt, nämlich das Gesetz des Teufels. Genau das wird gepredigt. Es wird heute die Lust gepredigt. Es wird heute gepredigt, tu, was du willst. Es wird heute gepredigt, Gott tut, was du willst. Das ist genau der Abfall. Und hier, wenn es um die Furcht des Herrn geht, und wir sehen, dass die Zeichen dann gefolgt sind. Es war zur Zeit der Gemeinde Jesu und es war zur Zeit der Heiligen des alten Bundes, wenn sie richtig standen, immer anders. Da war die Furcht des Herrn da und dann konnte Gott wirken. Ich halte die Stelle in unserer Apostelgeschichte 2,43 mit der Furcht so wesentlich wie nachher die Zeichen. Es war das Zeichen der echt stehenden Gemeinde. In 2. Mose 15,16 sieht man, dass Israel das sogar erwartet hat. Lass durch deinen großen Arm Schrecken und Furcht über sie fallen, dass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchziehe, bis dein Volk hindurchziehe, das du erworben hast. Also hier ist der Grundgedanke. Letztendlich, Gott stellt sich zu seinem Volk und die Furcht des Herrn fällt auf die Umgebung. Und das ist das, was heute genau fehlt. Die Gemeinde vermischt sich mit der Welt, anstelle, dass sie Gott dient. Sie geht hin und wird wie diese Welt. Das ist immer der Abfall. Das ist immer der Anfang vom Ende. Und in unserer Stelle in 2. Mose, in Apostelgeschichte 2,43 ist genau dasselbe. Die Gemeinde steht klar, der Heilige Geist wird über sie ausgegossen. Sie ist wirklich so, wie Gemeinde sein soll. Und die Furcht des Herrn fällt auf die Umgebung. Ich habe lange die Stelle, oder habe mir die Stelle genau angesehen, ob die Furcht des Herrn nur auf die Gläubigen fiel. Kann ich nicht finden in der Stelle, sondern sie fiel eigentlich hier auf diesen Teil Israels. Dann Römer 13, Vers 7. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und die Bibel sagt hier ganz klar, ein wahrer Gläubiger. Und ich denke, wenn wir heute Abend beieinander sind, dann möchten wir wahre Gläubige sein. Die Bibel lehrt, ein wahrer Gläubiger gibt dem die Furcht, den die Furcht gebührt, und das ist der lebendige Gott. Wenn ein Gläubiger mal die Ehrfurcht vom lebendigen Gott verliert, dann ist er bereits auf dem Abfall, auf diesem Gleis, das ins Verderben führt. Ich habe es mit Entsetzen in der Phase, als wir uns stark mit der Charismatik und Pfingstbewegung auseinandersetzten, habe ich es mit Entsetzen damals festgestellt, wie Gläubige mit Gott umgingen. Wie man praktisch Gott behandelt hat, wie seinesgleichen. Wie man zum Vater im Himmel Namen sagte, die man einfach nicht sagt. Ich möchte nicht wiederholen. Das ist immer der Anfang vom Ende. Und wir haben heute nicht die Endzeiterweckung, sondern wir haben den Abfall, weil das geistliche Mischvolk, die Babylonier der neue Zeit, Babylon ist hier im Gange, in Reinkultur. Römer 3,18 zeigt uns etwas ganz klar. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen, das ist der Gottlose. Und wenn die Furcht Gottes nicht da ist, ist das immer ein Zeichen, dass Gottlosigkeit da ist. Wir haben heute die Christenheit, die ist geprägt von Gottlosigkeit. Die ist geprägt von einem weltlichen Wesen. Die benimmt sich wie diese Welt und die benimmt sich schlimmer wie die Welt. Das ist das Drama. Es ist einfach dramatisch. Ich fasse das fast nicht. Ich bin 21 Jahre gläubig. Dass man hier noch überhaupt von Gläubigen reden kann, dass man hier überhaupt noch von Gemeinde Jesu reden kann, wenn Menschen sich unmoralisch auf dem Boden herumwälzen in den Versammlungen und dann noch von Gemeinde Jesu zu reden, vom Heiligen Geist. Ich frage mich ernstlich, was für ein Verständnis hier überhaupt von der Heiligkeit Gottes und von der Bibel da ist. Die Bibel nennt solche Leute Gottlose, Zuchtlose. Und ich denke, wenn man Gott wirklich dienen will, wenn man jemand ist, der Gott wirklich dient im Evangelium Jesu Christi, der wirklich in der Heiligkeit Gottes dient, dann muss man wieder so viel Mut aufbringen als Gläubiger, dass man weiß wieder weiß nennt und schwarz wieder schwarz und Abfall, Abfall. Und das, was hier geschieht, wisst ihr, was das ist? Das ist Zuchtlosigkeit. Das ist Gotteslästerung. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Das hat auch mit dem nichts zu tun, um Jude und Jude zu werden, sondern wir haben hier den Abfall der Endzeit, wir haben den Eibruch der Finsternismächte, wir haben den Triumph Satans in der Christenheit. Der Teufel hat sich in den Tempel Gottes gesetzt, er setzt sich in die Gemeinde und verführt die Gemeinde Jesu. Das ist genau das, was passiert. Hebräer 12, 28. Darum, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen, lasset uns Dank beweisen, durch welchen wir Gott wohlgefällig dienen wollen, mit Scheu und Furcht. Dann ist man nicht ein Barkeeper des Heiligen Geistes, wie ein führender Mann von Toronto das sagt, sondern hat man eine heilige Ehrfurcht vom lebendigen Gott. Eine heilige Ehrfurcht vom lebendigen Gott. Das ist die wahre Gemeinde Jesu und nicht das, was man hier sieht. Und manchmal kommen dann die Geschwister und sagen, warum greifst du die Gläubigen an? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mehr Angst vor Gott als vor den Gläubigen habe. Ich habe manchmal den Eindruck, die Christenheit hat mehr Angst vor den verführten Gläubigen als vom lebendigen Gott. Und da kommt man hin. Man wird ein Sklave der Menschen. Der alte Pastor Busch hatte so, ich habe schon mal erzählt, hatte so ein Studierzimmer. Und da durfte mal der Heinrich Giesen rein in das Studierzimmer. Da war nur ein Schreibtisch und dann war mit einem Nagel war ein Zettel an die Wand geheftet. Dort stand drauf, werde nicht der Menschen Knechte, du bist teuer erkauft, nämlich durchs Blut Jesu. Und das ist das Problem. Wenn man den Menschen wirklich helfen will, dann muss man ihnen wieder die Heiligkeit Gottes nahebringen. Dass es dem Mensch gebührt, vom lebendigen Gott eine heilige Ehrfurcht zu haben. Und dass es nicht angeht, dass man sich Gott gegenüber ungebührlich benimmt, auch geistlich. Psalm 2, Vers 11. Und für das, was man noch vor 20 Jahren die Menschen unter Gemeindezucht gestellt hätte, da werden sie heute dafür gefeiert. Psalm 2, 11. Dienet dem Herrn mit Furcht und frohlockert mit Zittern. Selbst wenn man sich am Heil freut, sagt die Bibel, mit Furcht und Zittern. Wo ist das geblieben in der Christenheit? Wir haben heute lockeres Wesen. Wir haben heute Babylons Geist, wo man hinschaut. Man spielt mit Gott. Aber jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass Gott es sich nicht lange gefallen lässt. Die Rechnung wird kommen. Wenn wir gläubig sein wollen und Gott wirklich dienen, dann muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der in der Furcht Gottes dient und der einfach in diesem lockeren Wesen Gott dient. Das geht nicht, weil es ist kein Gottesdienst, das ist eine Verführung. Im Psalm 111, Vers 10 sagt die Bibel, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sie macht alle klug, die sie üben. Wisst ihr, wenn jemand wirklich die Furcht des Herrn hat, dann erleuchtet der Heilige Geist den Geist. Und das ist die Weisheit, die wirklich vor Gott und Menschen wertvoll ist. Und das ist auch der Grund, warum alle diese Kreise, die sich von der Furcht des Herrn entfernt haben, die diese Exzesse dulden, immer verrückter werden. Anders kann man das nicht nennen. Und Sünde greift in der letzten Konsequenz auch den Verstand an. Das ist ein Problem, dann werden die Menschen verrückt, sie tun Zeugs, das ein normaler Mensch nicht macht. Da steuern wir mit Riesenschritten drauf zu. Ich habe eine Kassette gehört von Leuten, die dabei waren. Ich habe selber live solche Dinge gesehen. Es ist erschütternd, wenn man auf die Idee kommt, dass hier noch Gott am Wirken sei. Und was mich am meisten schockiert ist, nicht so sehr, dass in den charismatischen Kreisen diese Dinge gang und gäbe sind, sondern dass die evangelikale Welt hier nicht nur den Mut nicht mehr hat, sich dagegen zu stellen, sondern sie wird systematisch aufgefressen von diesen Dingen. Sie beginnen dasselbe zu tun. Und ich denke, je weiter die Endzeit vorwärts geht, je weiter es hier letztendlich ins dem Ende entgegengeht, je wichtiger wird es, bildlich gesprochen, dass wir zu diesen 7000 gehören, die vor Baal das Knie nicht beugen, die hier nicht mitgehen. Der wahre Gläubige, der wälzt sich nicht auf den Boden, das klärt die Bibel nicht. Wenn man dann das Saul als Beispiel bringt, der Saul ist das Musterbeispiel des abgefallenen Gläubigen. Sondern ein wahrer Gläubiger dient Gott in Heiligkeit und Furcht. Und ich sage es einmal ganz deutlich, dass hier keine falschen Gedanken aufkommen. Auch solche Dinge wie Pantomime und solche Exzesse, das ist nicht die Liebe zu den Menschen, das ist der Abfall. Das ist Kaspertheater. Das ist Lästerung. Es ist eine Schande, wenn das Reich Gottes von solchen Dingen geprägt wird. Wenn man den Mut nicht mehr hat, es zu sagen, ja, was will man dann noch Widerstand leisten, wenn es noch schlimmer kommt? Es wird schlimmer kommen. Genauso der ganze Musikbereich. Alles, was sich hier abspielt, das ist so ein Gräuel vor Gott, dass es himmelschreiend ist und Gott wird antworten. Er wird antworten. Die Weisheit, dass ein Mensch weise wird, die hat mit der Furcht des Herrn und mit dem Wort Gottes zu tun, aber niemals mit dem, was gerade sich vor unseren Augen abspielt. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. Nur ein Gläubiger, der wirklich in der Furcht Gottes dient, wird in die Erkenntnis des Wortes Gottes hineinkommen. Das ist auch der Grund, warum es so dünn gesät ist überall. Warum es so dünn gesät ist in der Christenheit. Warum die Gläubigen von der Bibel und vom Wort Gottes in der Regel kaum Ahnung haben. Ich lese gerade ein Buch. Ich will ja keine Werbung machen, aber das Buch ist uralt. Das ist die Lehre des alten Führers der Täufer, Menno Simmons. Ein Mann, der 30 Jahre dauernd auf der Flucht war vor den Häschern, vor den Großkirchen. Und ein Mann, der wirklich in der Furcht Gottes gelebt hat. Wenn ich das Buch lese, ist eine andere Welt. Ist eine andere Welt. Die heutige Christenheit sagt immer, lasst uns Gott erleben. Lasst uns hingehen, was Gott für uns tut. Die alten Gläubigen, die haben völlig anders gefragt. Die sagten, hier ist der lebendige Gott, ich bin Sklave Jesu Christi, was willst du, dass ich tun soll? Das ist ein großer Unterschied. Wir haben heute ein vergnügungssüchtiges, zuchtloses Volk, wo ich immer mehr Fragezeichen dahinter mache, wer hier wirklich gläubig ist. Wisst ihr, wir haben hier plötzlich so eine Einebnung vorgenommen, alles was frömmelig ist, ist plötzlich gläubig. Und dann wundern wir sich, wenn die Walze der Endzeitverführung über die Gemeinde dahin geht und wo man hinzieht, falle die Gemeinde um. Beginnet mit diesem Unsinn, der heute in der Christenheit gang und gäbe ist. Man hat den Eindruck, wisst ihr, Diskussionen, dann wird letztendlich Talkshows, dann geht's ins Fernseher hinein, die Gemeinde benimmt sich schlimmer wie die Welt. Aber wo sind die wahren Gläubige? Die in ihrem Gebetskämmerlein, die andere durchbeten, die um Seelen kämpfen, die wirklich vom lebendigen Gott erschrocken sind und Gott dienet in wirklich Wahrheit und Furcht. Schweck. Je mehr das weggeht, je mehr kommt der Geist des Antichristen zum Zuge, je mehr wird die Verführung überhand nehmen, auch in unseren Kreisen. Glaub doch nicht, dass unsere Kreise verschont bleiben. Sobald wir die Furcht des Herrn aufgeben, kommt es auch. Ist keine Frage. Sprüche 19, Vers 10. Einem Toren ziemt Wohlleben nicht, geschweige denn einem Knecht über Fürsten zu herrschen. Klugheit macht einen Menschen geduldig und es macht ihm Ehre, Vergehungen zu übersehen. Halt, Entschuldigung, ich verrutscht. Psalm war es, nicht Sprüche. Sprüche 19,10. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Das ist ein typisches Kennzeichen, die Furcht des Herrn ist rein. Und jetzt guckt euch einmal diesen Dreck, und ich schäme mich für die evangelikale Verlage, was die für einen Schund und Dreck in ihren Ehebüchern überhaupt verbreitet. Man hat den Eindruck, die Gemeinde hat nur ein Problem, das ist Ehe. Ist nichts anderes wie die Welt. Ich habe vom evangelikalen Verlag ein Ehebuch daheim. Das Buch ist so schlimm, dass man es nicht glaubt, dass ein evangelikaler Verlag sowas herausgeben könnte. Und hier sieht man den Abfall an der Reinheit. Die wahre Gemeinde ist keusch und heilig. Die zuchtlose Christenheit, die abfällt und dem Antichrist entgegengeht, wird immer unheiliger, geht immer mehr auf der gleichen Schiene wie diese Welt. Ja, man braucht nicht so sehr mit dem Finger auf das zu zeigen, was beim Kirchentag passiert ist, wo sie dann sogar Nackttänze aufgeführt haben, sondern man muss sich bewusst sein, auch das kommt in unsere Reihe. Es kommt schön langsam, es kommt alles. Es fällt eine Grenze nach der anderen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Wisst ihr, ein wahrer Gläubiger, der die Furcht des Herrn hat, der weiß, was gut ist, der weiß, was böse ist. Der weiß, dass die Bibel sagt, wer die Welt lieb hat, kann den Herrn nicht lieb haben. Absonderung. Der weiß ganz genau, was Sünde ist. Und der stellt sich ganz bewusst auf die Seite des Herrn und sagt Nein zu der Sünde. Nein zu seiner Lust, Nein zum Ego. Wisst ihr, das Lustprinzip, das ist es. Der Gläubige, und der Lust verstehe ich, dass der Gläubige kriegt, was er will. Er kriegt alles, was er will. Das ist amerikanische Fastfood-Generation, das ist Neckermann-Mentalität. Man geht hin zu Gott und bestellt, was man will. Das breitet sich immer mehr aus. Immer mehr kommen da die Gläubiger und sagen zu Deutsch, sie sagen es natürlich schöner, sie sagen zu Deutsch, streichle mich doch, geh doch hin und hätschle mich. Man möchte verwöhnt werden, möchte nur noch hören, was einem die Ohren juckt, möchte nicht mehr hören, dass man predigt, tu Buße, es will man nicht mehr hören. Das ist das Problem der Christenheit. Ich habe etwas Erschreckendes bei mir selber festgestellt. Wenn man hier sich neutral verhält, geht es ruckzuck, man ist angesteckt. Ruckzuck geht es, so schnell kann man gar nicht gucken. Sprüche 16, 6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wisst ihr, Bruch mit der Sünde geschieht, indem man in der Furcht des Herrn Gott dient. Dann plötzlich fürchtet man sich vor der Sünde und bricht mit der Sünde. Man weicht von der Sünde. Heute ist immer diese Rede in der Christenheit, was darf ich denn noch? Was darf ich und was darf ich nicht? Das ist schon das Zeichen des Abfalls. Ein wahrer Gläubiger weicht vom Bösen, der fragt nicht, was darf ich, der weicht von der Sünde. Wisst ihr, die Augenlust, die Fleischeslust und der Egoismus, das Ichhafte feiert heute Triumphe in der Christenheit. Triumphe, auch in der evangelikalen Welt. Sprüche 23, 17. Dein Herz ereifere sich nicht für die Sünder, sondern für die Furcht des Herrn den ganzen Tag. Hier können wir eifrig sein. Hier können wir wirklich, ich sag's mal, dynamisch sein, wenn es um die Furcht des Herrn geht. Die Bibel sagt etwas, und hier habe ich Not. Sprüche 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Es geht letztendlich ums Überleben, auch menschlich. Die Furcht des Herrn. Wir hatten einen Mann in der Gemeinde. Der Mann ging durch alle frommen Kreise. Und er sagte, nachdem er 92 Jahre alt war, ich habe den Herrn nicht gefunden. Und wir haben uns gewundert. Er hat 92 Jahre werden müssen, bis er sich bekehrt hat. Er hat sich mit 92 bekehrt. Wir haben uns immer gewundert und haben gesagt, wie geht es, dass ein Mensch so lange Gnade hat? Wisst ihr, was Geheimnis war? Er hat erzählt, von dem Moment, wo er 5 Jahre alt war, hatte dieser Mann bis ins hohe Alter Furcht des Herrn, er hatte Angst vor Gott. Und aus dem Grund hat Gott die Gnade gegeben, ich war dabei, als er sich bekehrt hat. Der Mann brach durch zum Heil und konnte sich mit 92 Jahren bekehren, ging mit 94 heim. Ungeheure Gnade, aber etwas ist aufgefallen, er hatte die Furcht des Herrn. Wisst ihr, jetzt sage ich was. Die Gemeinde jubelt und sagt, oh, ist das schön, wir haben die Jungen. Ich habe lieber die Alten. Wisst ihr, warum? Sie haben noch die Furcht des Herrn. Und wehe, wenn in der Versammlung, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Jugend an die Macht kommt. Warten wir doch lieber, bis sie reif wird, die Jugend. Und bis sie auch die Furcht des Herrn hat. Lest einmal Klagelieder 3, was Gott zum Beispiel über die Furcht sagt und über die Jugend. Er sagt, es ist einem jungen Manne gut, zum Beispiel, in seiner Jugend Lasten zu tragen. In seiner Jugend unter durchzugehen, den Mund zu halten. Ich übersetze es einmal, die Furcht des Herrn zu lernen. Wisst ihr, wir haben diese Generation, der geht genauso vor wie der Haseverein. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. So denkt der Mensch. Aber geistlich hat der die Zukunft, der die Furcht des Herrn hat. Und alles andere ist Abfall. Guck doch einmal rein. Ich bin, bevor ich aus der Pfingstbewegung raus bin, bin ich noch einmal, ich denke, es war in Böblingen, ich weiß es nicht, oder in Esslingen, war ich bei der Pfingst-Europa-Konferenz und habe dann die Jugendveranstaltung gesehen, wie sie gerast haben. Und dann lief ein alter Bruder, den ich gut kannte, ein alter Pfingstler, lief auf und ab an der Empore und hat immer einen Satz ausgestoßen. Wisst ihr, was er sagte? Das ist ein anderer Geist. Ich kann nur sagen, Amen. Es war ein anderer Geist. Und hier ist der Abfall. Und das, was früher verpönt war, kommt jetzt in die Gemeinde rein. Wenn man keine Furcht des Herrn mehr hat, dann beginnt der Rollentausch, Mann-Frau. Die biblischen Ordnungen sind nicht mehr klar. Da beginnt alles. Da wird alles aufgelöst. Was Gott gegeben hat, was Schöpfungsordnung für die Ewigkeit ist, wird alles aufgelöst. Das lockere Wesen feiert Triumph. Und dann wundert man sich, dass letztendlich der antichristliche Geist in die Gemeinden einbricht wie ein Steppenbrand. Sprüche 19, Vers 23. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer darin reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Die Furcht des Herrn ist immer das Element, wo der Gläubige lebt. Und der wahre Gläubige, der steht immer in der Furcht des Herrn. Und wo das nicht ist, da mache ich ein Fragezeichen hinter den Gläubigen. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Stricke des Todes. Und das war der Hintergrund von unserer Bibelstelle. Dort war die Furcht des Herrn. Wenn ihr mal die Erweckungsgeschichten lest, das, was heute passiert, wisst ihr, mir kann einer erzählen und kann sagen, wunderschön, mit diesen zuchtlosen Veranstaltungen sind 5000 Leute zum Glaube gekommen. Der alte Gerhard Salomo sagte, wer auf der falschen Ebene zum Glauben kommt, ist ein Bastard. Der kommt gar nicht zum Glauben. War eine harte Rede von so einem alten Glaubensmann. Er sagt, der wird gar nicht wiedergeboren. Da ist ein Zwischenzustand. Wisst ihr, und das ist der zweite große entscheidende Punkt. Man ist süchtig nach Masse. Man ist nicht mehr zufrieden, wenn 5 Mann vor einem sitzen. Ich sag's euch lieber. Mir ist viel lieber, es sind 5 da in der Furcht des Herrn als 50 Zuchtlose. Mir lieber. Lieber 5 in der Furcht des Herrn. Das ist Gemeinde Jesu. Wisst ihr, und dieser Abfall, der hier vor unseren Augen sich abspielt, der hat auch mit dem zu tun, was man jetzt betrachtet, mit den Zeichen und Wundern. Heute plötzlich machen wir uns weiß und sagt, guck her, heute sind die Zeichen da und die sind echt. Mitte in der Gottlosigkeit, mitte in der Zuchtlosigkeit, mitte drin im Abfall. Ich sage es euch ehrlich, wenn heute jemand von den Toten auferweckt, das sagt gar nichts. Was ist ein Zeichen? Ich will es erst einmal selbst vor Gott ist. Ja, woher weiß ich, ob das vor Gott ist? Was meint ihr in Lourdes, wo die ganzen Dankeschreibe sind, wo man sieht die Krücke, wo geheilt wurde? Wer hat hier geheilt? Der Teufel. Ich höre schon die Stimme im Hintergrund. Oh, sag doch sowas nicht. Kennt ihr das? Das ist der Abfall. Die Gemeinde Jesu muss wieder lernen, wo der lebendige Gott ist, wo Heiligkeit ist. Diese Erscheinungen, auch wo man dann letztendlich Maria-Erscheinungen, die Maria heilt. Die Maria, die erscheint, das ist nicht die Maria der Bibel, das ist ein Dämon. Es wagt nur keiner mehr auszusprechen. Oder die Ein-Gott-Religionen. Untersucht ihr mal, was für Götter das sind. Ob diese Religionen dem Vater Jesu Christi dienen. Ist hochinteressant, ob alle Ein-Gott-Religionen einen Gott haben, der einen Sohn hat. Die Bibel sagt nämlich, der wahre Gott hat ein ganz entscheidendes Merkmal. Er hat einen Sohn, nämlich Jesus Christus. Das sind die Kriterien. Und diesem Gott in der Furcht des Herrn zu dienen, das sind die wahren Gläubigen. Und das, was heute geschieht, auch die Zeichen. Wenn man zu mir kommt und sagt, Erweckung, 5000 bekehrt, sei, interessiert mich nicht. Lass mich mal sehen, ob die bekehrt sind. Lass mich sehen, ob sie ihr Leben aufräumen. Zeig mir, ob sie mit der Sünde brechen. Zeig mir, ob sie aufhören zu lügen, zu stehlen, ob sie aufhören, unrein zu sein. Zeig mir, ob sie aufhören, sich selber zu leben. Dann sage ich dir, ob sie bekehrt sind. Vorher brauchst du mir gar nicht erzählen, dass die bekehrt sind. Wenn bei uns jemand zum Glauben kommt, es kommt vor, dass Menschen zum Glauben kommen, durch normale Versammlungen, ohne Evangelisation, sage ich immer das Gleiche zu den Brüdern. Wart ab. Lass uns einfach in Ruhe warten, was passiert. Was in den nächsten Monaten passiert, ob hier jemand geboren wurde oder nicht. Wenn jemand nicht geboren wurde, dann geht es kurze Zeit und er ist weg. Ich erinnere mich, ein Evangelist hat ein bisschen nachgeholfen bei uns in Albstadt. Und der Mann ging dann zurück, ganz einfach, weil meine Brüder hart waren, zum Beispiel in der Frage der Illustrierten. Sie haben ihm ganz klar gesagt, du bist jetzt bekehrt, du kannst keine Illustrierten mehr lesen. Und er ging dann in die Welt zurück, weil ihm die Illustrierte lieber war wie Gott. Hier haben wir keinen Abfall, hier haben wir einen Mensch, der nie richtig gläubig war, der kam nie zum Durchbruch. Und solche Dinge, die passieren eben, wenn die Furcht des Herrn nicht mehr da ist. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, zu den Zeichen. Und heute, mitten in diesem Abfall, wo die Furcht des Herrn fehlt, da sollen plötzlich die echten Zeichen wieder kommen. Es sind falsche Zeichen, nicht nur, weil die Furcht des Herrn nicht da ist, das ist ein Grund, aber es sind falsche Zeichen. Ich beweise das von der Bibel her. Was vielleicht wichtig ist vom Grundsatz her, wenn wir biblisch in die Tiefe gehen möchten, diese drei Wörter, Zeichen, Wunder und Kräfte, sind drei griechische Ausdrücke, die sehr oft zusammenkommen, entweder als Zweiergruppe oder als Dreiergruppe, aber sehr oft kommen die zusammen. Wir gucken hinterher noch ein bisschen rein in die Kräfte und in die Wunder, möchten aber hauptsächlich die Zeichen uns ansehen. Und hier muss man jetzt natürlich die Bibel kennen, um zu verstehen, was es mit diesen Zeichen auf sich hat. Da kommt jemand zu mir und sagt, Reinhard Bonnke, da werden die Kranken gesund, darum ist er von Gott. Bei der Mary Baker Eddy wurden die Kranken auch gesund. War sie wegen dem von Gott? Oder glaubt jemand, dass die christliche Wissenschaft von Gott ist oder vom Teufel? Ihr versteht, ist doch kein Argument. Die Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Der lebt nicht in Sünde. Das ist ein Zeichen, dass man aus Gott geboren ist, dass man echt ist. Nicht, dass eine Krankheit geheilt wird. Ich möchte auch betonen, damit man es nicht falsch versteht, Gott kann Kranke heilen, wenn er will. Aber um das alles zu verstehen, müssen wir ein paar Eckpfeiler der Zeichen uns ansehen. Matthäus 12, Vers 38. Da hoben etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer an und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Israel, das Volk Gottes, war zeichenorientiert. Und ich kann die Bibel nicht lesen ohne diese Information, indem ich das einfach übersehe, dass die Zeichen auf Israel gemünzt sind. 1. Korinther, Kapitel 1, das ist jetzt genauso wichtige Stelle, Vers 22. Wären nämlich die Juden Zeichen fordern. Das heißt, der Jude hat Zeichen gefordert und Israel war zeichenorientiert von der Bibel her. Das sieht man, wenn man tiefer hineingeht in Johannes 2, Vers 23. Als er beim Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen. Johannes 3, 2. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Die ganze Bibel atmet in ihrer Zielsetzung einen Grundgedanke, dass die Juden extrem zeichenorientiert waren. Das müssen wir verstehen. Und dann der zweite Punkt, wenn wir über Zeichen und Wunder reden, dann muss uns etwas bewusst sein, dass die Zeichen und Wunder der Bibel nicht der Dreingabe sind. Es wird immer so getan, wie wenn Zeichen und Wunder immer die Gläubigen begleitet hätten. Das stimmt einfach nicht. Stimmt nicht. Sondern Zeichen und Wunder haben in der Bibel in der Regel immer eine bestimmte Funktion. Wenn ihr mal 2. Mose 19 lest, in Ruhe daheim, wo das mosaische Gesetz gegeben wird, da war der Berg voll Zeichen und Wunder. Da war Feuer an diesem Berg. Da ist eine neue heilsgeschichtliche Epoche eingeleitet worden, nämlich das mosaische Gesetz. Und immer wenn eine heilsgeschichtliche Epoche eingeleitet wird, dann gibt Gott in der Regel Zeichen. Das ist eine Regel der Schrift. Wenn eine neue Epoche kommt, kommen die Zeichen. Ist die Epoche da, hören die Zeichen auf. Das erste Bündnis, das Gott schloss, war mit Noah. Aus dem Grund kam auch das Zeichen des Regenbogens. Das ist eines der weniger dauerhaften Zeichen, hat Gott ausdrücklich gesagt. Aber bei den anderen Zeichen, da war es so, wir lesen noch Hebräer 12, 18, da war es einfach so, dass es eine Epoche begleitet hat. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Ungewitter, noch zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, bei der die Zuhörer sich erbaten, dass sie nicht weiter zu ihnen redete oder zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Es war beeindruckend, was am Berg Sinai geschah, als mosaische Gesetz gegeben wurde. Da hat der Berg geglüht, Zeichen, Wunder in Hülle und Fülle. Warum? Weil eine neue Heilsepoche, das mosaische Gesetz, eingeleitet wurde. Weil letztendlich hier Israel das auserwählte Volk war. Drum waren die Zeichen so verdichtet und weil eine neue Epoche kommt, drum waren die Zeichen hier. Als der Herr Jesus kam, der Messias Israels, wir lesen es in Lukas 2, Vers 12, dort heißt es, das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Dann Vers 34, und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und das ist ein entscheidender Punkt. In der Regel wird die Zeit des Messias mit Zeichen und Wunder wieder angekündigt, weil eine neue Heilszeit beginnt. Weil hier der Übergang ist, weil hier der Herr Jesus, der Messias, kommt zu seinem Volk Israel. Wenn er dann Matthäus 8 lest, in dem Moment, wie der Messias sich offenbart, seinem Volk Israel, dem Evangelium des Matthäus, das ja für die Juden speziell geschrieben wurde, es ist sehr auf die Juden ausgerichtet, was passiert? Dort sind die Zeichen und Wunder in Fülle und der Herr Jesus beginnt sofort in Matthäus 8 mit einem messianischen Wunder, indem er nämlich einem Aussätziger den Aussatz abnimmt. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit dem, was die Juden hier erwartet haben, wusste, dass das eines der Zeichen des Messias waren, das Israel erwartet hat. Und jetzt lässt die Bibel durch. Immer wenn eine heilsgeschichtliche Epoche beginnt, dann treten die Zeichen und Wunder in Hülle und in Fülle, wirklich komprimiert von Gott her gegeben, auf. Und das sind echte Zeichen. Matthäus 16, Vers 1. Die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und baten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möchte. Es war immer das Gleiche, der Wunsch, die Forderung nach Zeichen. Und die Zeichen sind auch richtig, als mosaische Gesetz kam, eine neue Heilszeit. Die Zeichen sind richtig, als der Messias kommt, weil er verheißt ist, dass er die Zeichen hatte. Und jetzt kommen wir zu was Neuem. In unserer Bibelstelle, in Apostelgeschichte 2, Vers 43, da beginnt die neue Heilszeit. In Apostelgeschichte 2 beginnt die Zeit der Gemeinde. Und aus dem Grund geschehen die Zeichen wieder, weil eine neue Epoche kommt. Und noch ist die Gemeinde nur in Israel. Darum sind die Zeichen so verdichtet. Und jetzt kommt gleich mit die wichtigste Passage. Es heißt hier ganz klar, die Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Apostel, nicht die Masse, sondern die Apostel. 2. Korinther 12, 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, Zeichen, Wundern und Kräften. Unsere drei Worte, Zeichen, Wunder, Kräfte. Es waren die Zeichen der Apostel. Und es muss uns klar sein, wir können in der Bibel nicht tun, als wäre die Apostelgeschichte der Normalzustand der Gemeinde Jesu. In der Apostelgeschichte steht im griechischen Testament drüber, Praxis Apostolen, die Praxis der Apostel. Und darum sind die Zeichen und Wunder hier in wirklich verdichteter Form zu finden. Hier beginnt das Zeitalter der Gemeinde, hier beginnt die Apostelzeit und darum sind die Zeichen da. Und die Apostel hatten diese Zeichen, aber mit der Zeit der Apostel beginnt was Zweites. Und zwar in Apostelgeschichte 14, Vers 1 ist etwas Ungeheures. Es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurden. Und zwar passiert jetzt was völlig Neues. Zu Beginn der Gemeinde sind die Zeichen aus drei Gründen da, aus drei massiven Gründen. Beim mosaischen Gesetz war sie da, weil Gott sein Gesetz beglaubigt hat. Beim Herr Jesus war sie da, weil er seinen Messias beglaubigt hat. Und jetzt in der Gemeinde gibt es drei Gründe. Grund eins. Dass man sieht, dass das Heil letztendlich beginnt, dass die Gemeinde beginnt, der neue Bund beginnt, drum die Zeichen und Wunder. Dann die Zeichen der Apostel, diese besondere Gruppe, und das hat den Hintergrund, das ist der dritte Grund. Das hat nämlich den Hintergrund, dass das Heil zu den Heiden geht. Das war der tiefste Grund. Das Heil geht von Israel zu den Heiden, zu uns. Und aus dem Grund steht in Römer 15, Vers 18, dass die Apostel, aber auch nur wiederum die Apostel, weil sie diese Epoche eingeleitet haben. Ihr versteht, die Zeit der Gemeinde teilt sich dann. Die Zeit der Gemeinde hat allgemein die Zeichen und dann wird sie wieder unterteilt in die Zeit der Apostel, weil dort das Heil zu den Heiden geht. Nach der Zeit der Apostel ist das Heil zu den Heiden gegangen, abgeschlossen und die Zeichen hören da auf, sehen wir nachher. Römer 15, Vers 18. Denn ich würde nicht wagen, etwas davon zu sagen, wenn ich Christus es durch mich, ein Apostel, gewirkt hätte, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk in Kraft von Zeichen und Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Wieder das Gleiche. Aber warum hier? Weil er ein Apostel war. Warum? Weil das Heil zu den Heiden geht. Heute ist die Situation nicht mehr. Das Heil ist bei den Heiden. Die Heiden sind die Missionsländer. Man kann die Stelle nicht herziehen, das geht einfach nicht. Wir müssen nicht lesen, was wirklich geschrieben steht und die Hintergründe verstehen. Und jetzt ist was Hochinteressantes. Wir haben jetzt gesehen, die Zeichen kommen, die echten Zeichen, zur Zeit, wenn der Bund mit Israel geschieht, das mosaische Gesetz. Die Zeichen kommen, wenn der Messias kommt, der Erlöser Israels. Die Zeichen kommen, wenn die Gemeindezeit, der neue Bund beginnt, ist logisch, ein neuer Bund, neue Zeichen. Als das Neue geschieht, dass das Heil zu den Heiden geht, kommen die Zeichen der Apostel für die Heiden. Jetzt sagt die Bibel was Furchtbares. Es ist furchtbar. In 2. Thessalonicher 2,1 geschehen auch Zeichen. Es sind biblische Zeichen. 2. Thessalonicher 2,1 und folgende. Ich lese ab Vers 3. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war, und nun wisst ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit, der Antichrist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das ist der Abfall der Gemeinde Jesu, ist nichts anderes wie Gesetzlosigkeit, ist schon an der Arbeit, nur muss der, welcher jetzt noch aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird, ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, unsere drei Worte, da sind sie wieder, und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, denn sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben. Elberfeld hat übersetzt, eine wirksame Kraft des Irrwahnes. Und hier sagt die Bibel was Schreckliches. Es werden Zeichen und Wunder geschehen, die gleiche Zeichen, wie die Apostel hatten, sind die drei griechische Worte. Die werden geschehen, um die Ankunft des Antichristen vorzubereiten in der Endzeit. Und diese Zeichen sind biblisch, aber teuflisch. Die sind von der Bibel verheißen, sind aber die Zeichen des Teufels. Sagt die Bibel ganz klar, es wird die Wirkung des Satans sein. Und man kann doch jetzt nicht hingehen, wenn der Herr Jesus uns warnt in Matthäus 24, wenn der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher uns warnt, wenn der Johannes uns in der Offenbarung 13 warnt, dass die Endzeit davon geprägt sein wird, dass die Zeichen falsch sein werden. Und ich denke, jeder Gläubige, der normalisch weiß, die Endzeit beginnt, wenn Israel, der Feigenbaum, sichtbar ist und wenn die Bäume ausschlagen. Das seht ihr, wie sie ausschlagen. Sie werden alle autonom. Die Bäume sind die Völker. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Und jetzt sagt die Bibel, wenn die Endzeit kommt, kommen die falschen Zeichen. Und jetzt jubelt die Christenheit plötzlich einer riesengroßen Zeichenbewegung zu, die über den ganzen Erdball geht, die sogenannte charismatische Bewegung, und bejubelt doch nicht der Herr Jesus und die Zeichen. Was bejubelt sie denn? Toronto. Sie bejubelt doch nicht Epheser 1, Vers 3, den geistlichen Segen in Christus Jesus. Sie predigt doch nicht das Blut Jesu, der Heiland allein, sondern sie predigt Erlebnis, Zeichen, Wunder, Kräfte. Sie predigt Abfall. Ist das der Unterschied? Wenn man hier noch nicht vernebelt ist, dann sieht man das klar. Das Drama ist, dass die Gläubigen immer mehr vernebelt werden von diesem Geist. Dabei lehrt die Bibel ganz klar, wenn das Ende kommt, die letzte Epoche dieser Menschheit, kurz vor der Wiederkunft Jesu, dann kommen die falschen Zeichen. Diese letzte Epoche wird auch eingeleitet mit Zeichen, aber mit falschen. Wir können der Bibel nicht so tun, als würde hier stehen echt. Man muss genau lesen, dann sieht man, was hier letztendlich passiert. Joel 3, der Tag des Herrn, der wird eingeleitet. Und der Tag des Herrn ist die Gerichtsperiode über alle Menschen. Das ist der Tag, wo Gott abrechnen wird. Dort heißt es, ich werde Zeichen geben am Himmel, auf Erden, Blut, Feuer, Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut. Ehe denn da kommt der große und schreckliche Tag des Herrn. Es werden Zeichen und Wunder in Hülle und Fülle geschehen. Es werden Zeichen sein im Himmel, die werden von Gott sein. Aber die Zeichen auf der Erde, die werden vom Teufel sein. Sagt 2. Thessalonicher klar. Der Teufel wird die Ankunft des Antichristen vorbereiten durch falsche Zeichen und Wunder. Offenbarung 13, 11 sieht man dann, wo es hingeht. Das treibt dann auf den Höhepunkt, in dem der falsche Prophet auftreten wird. Es steht hier geschrieben, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Geschwister, und das ist schon mal für uns von letzter Bedeutung. Wenn ich höre, was jemand sagt über das Evangelium, dann weiß ich, ob er ein Lamm ist oder ein Drache. Er kann sich auf die Dauer nicht verstellen, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir müssen genau zuhören, was Leute sagen. Wenn ein Mann wie der Benny Hinn sagt, dass er letztendlich, so wird es zumindest berichtet, dass er diesen Geist empfangen hat, der in Toronto wirkt, am Grab einer Amy Semple McPherson. Ein Insider in der Pfingstbewegung weiß, dass diese Frau, letztendlich, so wird es beschrieben, eine Selbstmörderin war. Und in ihrem Grab kommt ausgerechnet dieser Geist, der hier erwirkt, über diesen Mann. Da muss ich sagen, da müsst alle Alarmglocken angehen, wenn das Herz voll ist, so wird berichtet. Wenn man diesen ganzen geistlichen Unsinn liest, dann weiß man, aha, falsch, falsche Zeichen, falsche Wunder, ein falscher Messias, ein falscher Christus, ein falscher Geist. Er redet wie ein Lamm. Und jetzt heißt es, es übt alle Macht des ersten Tieres vor seinen Augen aus und macht, dass die Bewohner der Erde, also die ganze Erde und deren Bewohner, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen. Genau durch diese endzeitlichen Zeichen wird die ganze Welt verführt werden und dem Antichrist entgegengejagt. Das ist das Drama. Wir können heute nicht tun, als hätten wir Apostelzeit. In der Apostelzeit waren die echten Zeichen. Wir haben aber Endzeit. Da sind die Zeichen falsch. Und die griechischen Worte sind die gleiche. Das heißt, es sind die Zeichen der Apostelzeit, treten in der Endzeit als Verführung, als Nachahmung praktisch auf. Es ist interessant, als das Heil in Offenbarung 11, Vers 19 zu Israel zurückgeht, als Gott den Tempel zeigt, die Lade des Bundes, als das Heil dort zu Israel zurückgeht, ich glaube aus dem Grund, dass in der Passage die Wiederkunft Jesus sein wird. Du weißt ja nicht, was passiert, wenn vorher diese Donnergerichte sind. Das ist also nicht gerechnet, dass er mich richtig versteht. Niemand weiß Tag noch Stunde. Aber hier ist interessant, dass dann in dem Moment, wie wirklich Gott wieder zu Israel zurückgeht, sofort echte Zeichen und Wunder zurückkehren. Aber bevor das der Fall ist, werden die Zeichen und Wunder, die hier geschehen, eine Fälschung darstellen. Und das ist etwas, das man einfach beachten muss, wenn man das sieht, was wir hier haben. Ich möchte euch etwas zeigen, das mich sehr bewegt. Es hat mir geholfen, herauszukommen aus dieser Verführung. In Matthäus 10, Vers 5 bis 7 ist etwas, das sehr wichtig ist. Dort ist der Befehl, der Missionsbefehl, Israel zu missionieren. Diese 12, also die Apostel, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht hin, predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen. Das habe ich nicht umsonst gesagt. Die Leute, die heute die Zeichen tun, das sind die großen Geldeinsammler. Man muss sich schämen vor der Welt, was diese Leute mit dem Geld machen. Selbst pro-charismatische Leute haben berichtet, wie in so einer großen Veranstaltung die Gläubiger aufgefordert wurden, ausgepresst wurden, geldmäßig. Sie sollen ihre Kuverte abgeben mit dem Geld und dafür dürfen sie hinter ihr Gebetsanliegen draufschreiben. Und selbst ein pro-charismatischer Mann hat es beobachtet, wie die Kuverts aufgerissen wurden, das Geld wurde rausgenommen und die Gebetsanliegen unbeachtet in den Dreckeimer geworfen. Das ist die heutige Generation. Wisst ihr, und hier geht's ums Geld. Das müssen wir mal ganz nüchtern sehen. Die nicht sehr christliche Zeitung Geo, die ist sicher nicht verdächtig, dass sie christlich ist. Die Zeitung Geo hat vor Jahren, ich besitze ein Exemplar, einen Bericht gebracht, wie einer der führenden charismatischen Führer, Dr. Robert Schuller, wie es hier in seinem Kristallpalast aussieht. Dann wurde zum Beispiel die Anlagen, anders kann man es nicht nennen, dieses ehemaliger Pfingstpredigers Jim Baker gezeigt. Jim Baker, von dem hat uns der Volkhard Spitzer vorgeschwärmt, von PTL Club, Praise the Lord Club. Dass man die Hände auf den Fernseher legt und dann mich die Kraft des Heiligen Geistes zu Boden schlägt, das ist sicher nicht die Kraft des Heiligen Geistes gewesen. Der Mann hatte allen Ernstes, das ist auf doppelseitigen Großfarbfotos zu sehen. Da war hinter der Versammlung, ich denke es war Jim Baker oder Pat Robertson, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hinter der Versammlung war Disneyland, ein riesengroßer Vergnügungspark. Ich sage ehrlich, wie muss ein Gläubiger vernebelt sein von diesem falschen Geist, dass er sowas fürs Evangelium halten kann? Das ist der absolute Abfall dieser Endzeit. Die Bibel sagt jetzt, Damals gibt der Herr Jesus den Aposteln, nicht dem Reinhard Bonnke, den Aposteln ausdrücklich den Befehl, nicht die Heiden, sondern Israel zu missionieren mit den Zeichen. Man muss die Bibel schon genau lesen. Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn das hier steht, dann meint er das. Er sagt, geh nicht zu den Heiden, nicht zu den Deutschen, zu den Germanen, geh nicht zu den Samaritern, sondern geh nur zu Israel und jetzt tu die Zeichen. Schon mal ganz klare Aussage. Jetzt kann man nicht hingehen und sagen, hier steht's, der Herr heilt, der Herr weckt Tote auf, die Zeichen und Wunder sind für die Gemeinde, das ist der Missionsbefehl. So geht's nicht. Es soll in dem Buch von Reinhard Bonnke geschrieben stehen, dass er angeblich in einer Vision den Teufel gesehen hätte, wie er in Krücken um das Zelt gehumpelt wäre, als er, der Reinhard Bonnke, Krankenheilung gepredigt hätte. Ich sage es bewusst da wegen dem vom Minus zu Plus. Judas 8 sagt, wenn ein Mensch die Finsternismächte lästert, dann ist er unecht. Sag nicht ich, sagt die Bibel. Möge sich jeder sein Urteil bilden, was hier auf uns zukommt. Die Bibel sagt ganz nüchtern, Gott gibt den Aposteln den Befehl, Israel zu missionieren mit Zeichen aus. Schon mal eine Tatsache. Matthäus 28, Vers 19, das sind die grundlegenden Befehle. Im selben Kapitel der Befehl an, nicht interessanterweise, an die Jünger. Warum benutzt denn die Bibel hier nicht das Wort Apostel? Das waren Apostel. Aber die Bibel sagt nicht Apostel, sie sagt Jünger. Weil die Heidemission Aufgabe der gesamten Gemeinde Jesu ist. Nicht nur der Apostel. Darum steht hier nicht Apostel. Dort heißt es, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Heiden, so steht es wörtlich. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist ein völlig anderer Missionsbefehl, wo Gott den Befehl gibt. Als da Jesus sagt, missioniert die Heiden, gibt er den Befehl nicht mehr an die Gruppe der Apostel, sondern an die Jünger, an alle Nachfolger Jesu. Schon mal wichtig, steht nicht umsonst hier nicht der Apostel. Und er sagt ganz klar, das Grundprogramm der Evangelisation für die Heiden lautet Evangelisation, Taufe, Lehre. Das ist das Programm für die Heiden. Und jetzt gibt es eine Zusammenfassung, wo beide Missionsbefehle zusammengefasst sind. Und zwar Markus 16, Vers 15. Wieder interessant, in Matthäus 10, Vers 5 steht, geh hin zu Israel. In Matthäus 28 steht, geh hin zu den Heiden. In Markus 16 steht hin, geht hin in alle Welt. Was ist alle Welt? Israel und die Heiden. Das ist eine Zusammenfassung beider Missionsbefehle. Und aus dem Grund sind ab Vers 17 wieder die Zeichen. Weil es die Zusammenfassung beider Missionsbefehle ist. Hier sind sie beide wieder hier. Und jetzt gibt sich unser Bild, ist ungeheuer, wenn man es heilsgeschichtlich betrachtet. Da ist praktisch Folgendes, das müssen wir sich vorstellen. Die Bibel lehrt, Israel hat die Zeichen, die Apostelzeit hat die Zeichen, aber wenn die Zeit, wo das Heil von Israel durch die Apostelzeit, wenn das Heil in der Apostelzeit von Israel, weggegangen und zu den Heiden hingegangen sein wird, dann redet die Bibel nicht mehr von Zeichen. Wir müssen die Bibel korrekt nehmen, wo sie auch nichts mehr sagt, da ist dann nichts mehr. Wir kommen gleich drauf, wenn man weitergeht. Jetzt kommt noch eine Besonderheit. Wenn man Bibelleser ist, muss man bestimmte Dinge wissen. Zum Beispiel der Herr Jesus als Messias hatte besondere Zeichen. Johannes 5, Vers 36. Ich aber habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollbringe. Es sind die Werke. Und das war die Zeichen der Messias, der Herr Jesus hatte besondere Zeichen, die ein anderer nicht hatte. Johannes 10, 25. Ich habe es nicht euch gesagt, dass ihr glaubt, und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die zeugen von mir. Wieder derselbe Gedanke. Die Zeichen, die der Herr Jesus tat, diese Werke, diese Wunder und Zeichen, das war die Beglaubigung, wo der Vater im Himmel seinen Sohn vor dem auserwählten Volk Israel durch die Zeichen beglaubigt hatte, weil Israel Zeichen forderte. Drum dieser massive Zeicheneinsatz. Das ist mal ganz wichtig zu wissen, der Messias hatte besondere Zeichen. Es ist zum Beispiel so, diese Zeichen, die der Messias hatte, das waren, wenn man sich, ich weiß, wo man Jude kriegt, da weiß ich das, die Jude hatte erwartet, wenn der Messias kommt, dann wird er einem Blindgeborenen die Augen öffnen, dann wird er Aussätzige von Aussatz befreien und dann wird er einen Mensch, der besessen ist und gleichzeitig stumm, befreien. Das war etwas, das niemand anders konnte. Und immer wenn der Herr Jesus diese besondere Zeichen tat, die am Messias zugeschrieben wurden, dann läuft das Volk zusammen, lässt einmal die Bibel. Und dann schreit sie in der Regel. Dann schreit sie zum Beispiel, ist dieser nicht der Sohn Davids? Das ist der Titel des Messias. Oder sie sagen, sowas ist in Israel noch nie geschehen, bei Blindgeborenen. Oder sie sagen, seit die Welt steht, hat sowas noch nie gegeben. Das heißt, sie zeigen an, das muss der Messias sein. Und die Sünde, wie der Heilige Geist war praktisch, als Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus durch die Zeichen, die die Juden wussten, beglaubigt hat, gingen die Pharisäer wieder besseres Wissen hin und sagten, das ist vom Teufel und das war die Sünde, wie der Heilige Geist. Letztendlich, die hier zur Zeit Jesu geschah, die ein Gläubiger in der Form heute nicht begehen kann. Er kann andere Sünde begehen. Er kann die Sünde der Verstockung begehen. Zu der sagt man auch, die Sünde wider den Heiligen Geist, ist aber nicht korrekt. Die Sünde wider den Heiligen Geist war hier. Wenn Menschen sagten, die wussten, dass die Zeichen des Messias sind, es ist vom Teufel. Darum sagt der Herr Jesus, dieser Generation wird es so gehen. Darum sagt er nicht, allen Menschen wird es so gehen.
Lest nach, Matthäus 12. Dieser Generation wird es so gehen. Denn die zweite Gruppe, die diese besondere Zeichen hatte, waren die Apostel. Wir haben es vorher gesehen. Und drum aus dem Grund, wenn ihr lest, unsere Stelle Apostelgeschichte 2,43, es geschahen die Zeichen durch die Apostel, nicht durch die Masse. In Apostelgeschichte 4, Vers 30, wir sind ja mittendrin in der Apostelgeschichte, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Warum? Weil wir mittendrin sind im Beginn dieses neuen Bundes, darum sind die Zeichen da. Wir sind mittendrin in der Zeit der Apostel, darum sind die Zeichen da. Wir sind mittendrin, wo noch nicht klar war, dass das Heil zu den Heiden geht. Wir sind noch mittendrin in Israel, darum sind die Zeichen da. Man kann jetzt nicht so tun, wie wenn das alles nicht so wäre. Einfach eine Bibelstelle aufschlagen, der Herr tut Wunder, das predigt und dann erwartet das, was passiert. So liefert man sich letztendlich fremden Kräften aus. Das ist das Schlimme. Also die Apostel hatten diese besondere Zeichen. Und dann hatte sie der Paulus als Apostel der Heiden. Warum? Weil die Heidemission das Neue war, der neue Aspekt des alten Bundes, darum waren die Zeichen da. Dieser alte Bund war ja letztendlich nur der Anfang, der letztendlich durch den neuen Bund in Jesu Blut zu der Errettung der Menschen führte. Und schon dort im alten Bund war verheißen, dass Heide gerettet werden, nur hat Israel nicht geglaubt. Und als es dann Realität wurde, das Heil zu der Heide geht, kommen Zeichen. Weil es ein neuer Bund ist, weil es eine neue Heilsschiene war. Und da liegt dann auch das entscheidende Zeichen des Zungenredens. Wisst ihr, man bringt ja auf die Bibelschule, bringt man die Leute manches bei. Zum Beispiel bringt man ihn auch bei oft, es gibt so einen Lehrsatz, der lautet, das erste Vorkommen einer Bibelstelle steuert die Thematik. So wie es das erste Mal vorkommt, in der Regel ist es das. Wisst ihr, was das erste Vorkommen von Zungenrede ist? Ist interessant. Zunge heißt nur Sprachenrede, Fremdsprache. Babylon, 1. Mose 11. Ein Zeichen. Im Neuen Bund, Markus 16. Diese Zeichen werden folgen. Sie werden in Zungenrede. Zungenrede ist ein Zeichen. Gehört also zu der Apostelzeit. Gehört zu den Zeichen der Apostel. Und was sagt die Bibel? 1. Korinther 14, 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, zu Israel. Zungenrede ist ein Zeichen für Israel. Das ist etwas, was man in der Bibel überlesen hat. Ich habe schon mal einen Pfingstprediger gefragt, er hat mich angegriffen, weil ich seine Lehre abgelehnt habe. Und ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Er sagte zu mir, glaubst du, dass ich 20 Jahre die Bibel falsch gelesen habe? Ich habe nur eine Gegenfrage gestellt. Hast du jemals gelesen, dass in Korinther 14, 21 geschrieben steht, dass Zungenrede ein Zeichen ist für die Juden? Keine Antwort. Ihr versteht. Entweder ist die Bibel Gottes Wort oder nicht. Entweder stimmt es, was geschrieben steht, dann muss ich es auch so nehmen. Dann ist Zungenrede ein Zeichen für Israel, nicht für die Heiden. Man kann das dann genau nochmal nachlesen, wenn ihr es wollt, in Apostelgeschichte 10 und 11. Seht ihr ganz genau, dass Israel am Zeichen des Zungenredes erkannte, dass die Heide auch gerettet werden. Genau der Gedanke des Zungenredens, dass die Sprachen, die Fremdsprache auch gerettet werden. Wir haben ja bei Teil 16 das intensiv studiert. Und etwas muss uns bewusst sein, diese Zeichen kündigen immer Epochen an, zum Beispiel auch das Kommen des Messias. Drum auch in Matthäus 10, Vers 4, diese Zeichen für Israel. Dann das Kommen des Heils. Drum in Apostelgeschichte 2, die Zeichen. Dann das Kommen des Heils für die Heiden. Das hat die Juden nicht geglaubt, drum das Zeichen des Zungenredens. So wird das Zeichen immer gezielt eingesetzt. Und jetzt kommt eigentlich der Todesstoß für die heutigen Zeichenbewegungen. Es steht in Hebräer 2, Vers 3 und 4 geschrieben. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung versäumen, welche zuerst durch den Herrn gepredigt wurde, der Messias, und dann von denen, die ihn gehört hatten. Wer sind denn die, die ihn gehört hatten? Wer sind die Zeuge seiner Auferstehung? Die Apostel und die Menschen der Apostelzeit. Und ein Apostel konnte nur jemand sein, der den auferstandenen Jesus Christus gesehen hat mit eigenen Augen. Drum ist heute auch der Reinhard Bonnke kein Apostel. Er hat Jesus nicht gesehen als Auferstandene. Drum war auch der Hudson Taylor kein Apostel. Er hat ihn nicht gesehen. Wisst ihr, die Apostel war eine begrenzte Gruppe, die die Auferstehung bezeugt hat. Lest Korinther 15. Ist gar keine Frage. Um ein Apostel zu sein, musste ich den Herrn gesehen haben. Paulus sagt, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht den Herrn gesehen. Ihm hat er sich noch einmal hinterher als Heide Apostel, als Auferstandener separat geoffenbart. Das ist was, was man übersieht oft. Jetzt sagt hier Bibel, der Herr hat das Heil gepredigt. Gepredigt, war noch nicht da, hat es gepredigt. Zum Beispiel Johannes 3. Und die, die ihn gehört hatten. Und Gott, Vers 4, gab sein Zeugnis dazu. Zu was? Zu der Predigt des Messias, zum Kommen des Herrn Jesus als Messias und zu der Apostelzeit, zu der Predigt der Apostel, zu dem, dass das Heil zu den Heiden ging. Er gibt praktisch sein Zeugnis dazu mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ihr hättet jetzt protestieren müssen. Ich habe gerade gelesen, er gibt es. Wisst ihr, was hier steht? Er gab. Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die Bibel lehrt glasklar, diese Zeichen, Wunder und Kräfte waren die Beglaubigung des Messias und die Beglaubigung der Apostel, die Beglaubigung, dass das Heil zu den Heiden geht. Und aus dem Grund sagt hier die Bibel, gab. Die Bibel sagt hier nicht, Gott gibt sie die ganze Zeit, steht nirgends. Sondern es heißt, er gab sie. Das ist eine ungeheure Aussage. Das heißt, die Zeichen sind beschränkt auf die Zeit des Messias, auf die Zeit der Apostel. Dort sind die echten Zeichen beschränkt. Jetzt lehrt die Bibel etwas, das wir oft nicht fassen. Johannes 20, Vers 29. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist eine Stelle, die man oft übersieht. Die Bibel lehrt hier, dass die Zeichen, die der Messias tat und die Zeichen, die die Apostel taten, aufgeschrieben wurden in der Bibel. Das heißt, dass die Bibel die Zeugnisfunktion der Zeichen übernimmt. Das ist etwas, wo man gar nicht dran denkt. Und aus dem Grund sagt der Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7, ist doch interessant. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, nicht mehr in die Zeichen. Der Gläubige sieht nicht. Wenn ich nur glaube, weil ein Tod drauf steht, ist kein Glaube. Sondern Glaube kommt, woher? Aus der Predigt. Woher kommt die Predigt? Aus dem Wort Gottes. Wo sind die Zeichen aufgeschrieben? Im Wort Gottes. Und plötzlich habe ich eine völlig andere Situation. Plötzlich habe ich die Situation, dass die Bibel lehrt. Die Zeichen waren zu Beginn der Bündnisse am Sinai. Sie waren zu Beginn der Heilszeit, als der Messias kommt. Zu Beginn der Evangelien. Sie waren zu Beginn letztendlich der Apostelgeschichte, als die Gemeinde gegründet wird. Sie waren zu Beginn der Heidemission. Sie waren laut Hebräer 2, 3 und 4, aber genau beschränkt auf diese zwei Epochen. Auf den Messias und auf die Augen und Ohrenzeuge, auf die Apostel. Und jetzt kommt eben das Furchtbare. Das Furchtbare, was heute geschieht, was dann der Herr Jesus sagt. Matthäus 24, 24, leicht zu merken. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Das ist genau das, was die Bibel sagt. In der Endzeit, am Ende, kommt praktisch ein falscher Christus, ein falscher Geist, ein falsches Evangelium. Am Schluss kommt die Fälschung. Und sie kommt mit Zeichen und Wunder. Das ist genau das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 geschrieben steht. Dort wird letztendlich das Kommen des Messias vorbereitet. Und jetzt beschreibe ich euch eine Szene, wo ich dabei war. Da war ich dabei. Eine konservative Pfingstgemeinde, die glaubt, dass sie Gott dient. Wo sicher auch Bekehrte hat und Menschen, die Gott dienen möchten. Plötzlich kommt eine Zungenrede oder eine Prophetie, irgendetwas. Die Person redet in der Ich-Form und sagt, ich, Jesus, sage euch. Obwohl die Bibel nirgends lehrt, dass so prophezeit wird. Das ist eine Nachahmung des alten Bundes. Wenn der Zunge redet, ist es fünfmal falsch, weil in der Bibel ganz klar steht, dass Zungenrede nie an Menschen gerichtet ist, sondern an Gott. Jetzt kommt diese falsche Prophetie. Dieser falsche Jesus redet. Jetzt fangen die Gläubigen an zu beten. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns geredet hast. Und beten einen falschen Jesus an. Das ist genau das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 geschrieben steht, dass sich nämlich letztendlich hier auch der Antichrist in den Tempel setzen wird. Wir wissen von der Bibel, bevor der Antichrist kommt, kommt sein Geist. Und bevor sich der Antichrist in den Tempel setzt, setzt sich sein Geist in den Tempel der Gemeinde. Er infiltriert die Gemeinde. Dort wirkt ein falscher Geist und der wird dann angebetet und dann hat der Teufel genau das, was er will, nämlich die Anbetung, die ihm Gott versagt hat, wegen dem er abgefallen ist. Wisst ihr? Und man muss das sich vorstellen, genau die zuchtlose Bewegung, die heute das Evangelium in den Dreck zieht, gibt vor, dass sie die Bewegung der Anbetung ist. Man darf nicht vergessen, dass der Teufel ein schirmender Cherub war, der genau wusste, wie Anbetung geht und das täuschend nachahmen kann. Wenn man das nicht weiß, diese Fälschungen, dann ist man freiwillig für diese Verführung. Jetzt kommt das Schlimme. Die ursprünglich echten Zeichen der Apostelzeit und die ursprünglich echten Zeichen zu Beginn der Heidemission, die ursprünglich echte Zeichen der Messiaszeit, tauchen in der Endzeit wieder auf als Verführung und mündet im falschen Propheten, der durch diese falsche Zeichen und Wunder, Offenbarung 13,13, leicht zu merken, die ganze Menschheit dem Antichristen zuführen wird. Das heißt, wir haben hier heute vor unseren Augen die wohl größte kirchgeschichtliche Bewegung, die es jemals gab. Wir haben die Vorbereitung, wo die ganze Welt, vor allem die christliche Welt, durch die Zeichen dem Antichristen zugeführt wird. Ich möchte aber etwas betonen. Trotzdem, dass diese schreckliche Verführung geschieht, wisst ihr, und diese Bewegung, wenn ihr sie mal näher studiert, ich habe sie studiert, diese Bewegung hat nur ein Ziel, wisst ihr, wo die hingeht? Die geht nach Rom. Die geht zurück nach Rom. Und da werden die Zeichen und Wunder werden geschehen. Und Rom wird sich nie gegen Zeichen und Wunder wehren, weil Rom immer die Zeichen hatte. Lest einmal von der heiligen Teresa von Aquila. Lest vom Ignatius von Loyola. Lässt von diesen Verführern, die hochgradig okkulte Zeichen hatten, die waren immer da. Aber die Gemeinde weiß, die echten Zeichen waren beim Herr Jesus, beim Messias. Die echten Zeichen waren bei den Aposteln. Die echten Zeichen waren letztendlich bei Beginn der Heidemission. Die falschen Zeichen sind ab 1948 massiv da, nach der Gründung des Staates Israel, nach der Autonomiebewegung der Völker. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je stärker kommen diese falschen Zeichen, je mehr geht es in die Zuchtlosigkeit, je mehr geht es in die Gesetzlosigkeit, je mehr wirkt die Furcht des Herrn nicht mehr, je mehr kommen die falschen Zeichen, je mehr kommt die Zungenbewegung der Jahrhundertwende zurück. Die ganze Welt redet in Zunge, ohne zu wissen, dass auch der Hindu in Zunge redet, dass der Moslem in Zunge redet. Wisst ihr, und hier plötzlich kommt eine Zungenbewegung, die den ganzen Erdball erfasst. Die größte Verführung der Kirchengeschichte. Biblisch inspiriert. Der Herr hat uns gewarnt. Aber jetzt müssen wir etwas aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Etwas muss uns bewusst sein. Ich lehne diese ganze Bewegung rigoros ab, weil sie Fälschungen sind. Und da gehört auch die Pfingstbewegung dazu, da haben wir es richtig versteht. Sie ist genauso reingelegt worden, wie mit durch diesen falschen Geist wie die Charismatiker. Nur nicht so brutal wie jetzt die Charismatiker, dort ist es noch viel schlimmer. Der Pfingstbewegung ist dasselbe, nur nicht so stark. Aber ich möchte etwas betonen, ich liebe die Geschwister der Pfingstbewegung. Aber ich muss es trotzdem sagen, es ist derselbe falsche Geist. Es ist kein anderer, nur dort ist er mehr konservativ und bei Charismatiker, da übertreibt er alles. Dort hat es noch eher Gotteskinder, dort kann er sich nicht so entfalten wie bei den Charismatikern, wo diese, ich sag's einmal, Massenbekehrungen, wo man Fragezeichen machen muss, was echt ist, einfach geschehen. Aber etwas ist trotzdem, ist mir wichtig, dass uns das klar ist. Und zwar im Psalm 86, Vers 10 steht, du bist groß und tust Wunder, du Gott allein. Und obwohl die Zeichen und Wundergaben als flächendeckende Erscheinung der Apostel und der Messiaszeit vorbehalten sind, so ist etwas trotzdem klar. Ihr könnt es in Ruhe nochmal das Ganze durchlesen. Gott kann immer noch Wunder tun, wenn er will. Ich sage ehrlich, ich habe schon oft Wunder erlebt im Alltag, wo Gott auf Gebet hin eingegriffen hat, wo es niemand geglaubt hätte. Ich habe einen Fall von Krebs beim Sohn eines Ältesten einer Schweizer Gemeinde, eine Gemeinde ähnlich wie wir. Der junge Mann hatte Magerkrebs. Die Gemeinde, die hat zum Herrn geschrien, die Gläubiger, und er hat den Krebs weggenommen, weil es sein Wille war. Das andere Mal nimmt er nicht weg, weil es nicht sein Wille ist. Aber Gott kann, wenn er will, jederzeit Wunder tun. Bloß er muss keine tun. Man kann Gott nicht zwingen, Wunder zu tun. Aber auf Gebet hin kann Gott Wunder tun. Bloß etwas möchte ich uns ganz klar aufzeigen, dass man hier keine falschen Gedanken hat. Wir kommen noch drauf in der Apostelgeschichte. 14,22. Und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das muss uns bewusst sein. Die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde Jesu, treibt keine Politik. Ihr Bürgerrecht ist im Himmel. Sondern die wahre Gemeinde Jesu, die geht unten durch. Paulus sagt, der Kehricht dieser Welt war er. Aber die Gemeinde ist ähnlich. Die Gemeinde geht nämlich unten durch. Sie wird durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und überall, wo dieser andere Geist ist, dieser Hochmutsgeist, der plötzlich sagt, lass uns die Politiker beeinflussen, lass uns beten, im Jahr 2000 sind alle bekehrt, im Jahr 2000 geben wir Jesus Christus als Geburtstagsgeschenk, die Welt missioniert. Wisst ihr, was für Gedanken sind? Das sind immer die Gedanken von Augustinus. Es sind Gedanken, dass alle zu Rom gehört. Muss man wissen, kirchgeschichtlich. Von dort kommt, aus der Ecke kommen die Lehren, dass man glaubt, das tausendjährige Reich wäre, wenn alle katholisch sind. Wenn alle einheitsgläubig sind. Wisst ihr? Und es ist wichtig zu sehen, wir werden durch Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Wir werden unten durchgehen. Wir werden nicht den Himmel über Nürtingen von den Dämonen säubern können. Im Gegenteil, wir haben laut Epheser 5, und Entschuldigung, laut Epheser 6 ab Vers 10 in der Waffenrüstung Gottes gegen die Finsternismächte in der Transzendenz zu kämpfen. Geistlich, nicht indem er die anredet, sondern geistlich, indem er Widerstand leistet, indem er die Sünde flieht, indem er sich reinigen lässt durch Jesu Blut, indem er in der Nachfolge steht, indem er das Schild des Glaubens nimmt, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, und so kämpft. Und das ist der Weg der Gemeinde Jesu. Und wenn dann Gott mittendrin in diesem fürchterlichen Kampf Wunder tut, indem er uns hilft, dann sei er gepriesen. Aber er tut Wunder, wenn er will, nicht wenn wir wollen. Das ist immer ganz wichtig. Und dann müssen wir sehen, Hebräer 12, lest es ab Vers 4. Gott gibt Erziehungswege, wo Gott uns gar nicht helfen will, weil er uns erziehen muss. Das sind die Erziehungswege Gottes. Und die dürfen wir nicht abkürzen. Weil hier ist etwas Fürchterliches. Hebräer 12. Wenn ihr das einmal in Ruhe euch überlegt, was das heißt. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf wider die Sünde und habt das Trostwort vergessen, womit ihr als Söhne angeredet werdet. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, derer sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr unecht und keine Söhne. Merkt ihr was? Ein wahrer Gläubiger geht durch die Schule Gottes. Und wenn jemand nicht durch die Schule Gottes geht, ist er nicht echt. Das ist katastrophal, wenn man sich das überlegt, was man heute daraus macht. Heute sagt man, wenn du Gott dienst, geht es dir gut. Wo steht denn das? In meiner Bibel steht, wenn du Gott dienst, gehst du unter durch. Wenn du Gott dienst, wirst du erzogen. Wenn du Gott dienst, dann bringt Gott dich zurecht. Das Beste wird für dich geschehen, aber eben nicht wie du willst, sondern wie Gott will. Das ist der große Unterschied bei der ganzen Sache. Kräfte. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Epheser 1, Vers 17 sagt, wir brauchen Offenbarung von Gott, dass er uns das, was der Herr uns in der Wiedergeburt gegeben hat, schenkt. Und zwar als Erkenntnis schenkt, dass wir es erkennen. Und dann hat Gott ein Ziel. Epheser 3, Vers 14. Das Ziel lautet, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach welchem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermöget, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei, die Liebe des Christus erkennet, die durch alles Wissen überstrifft, auf das ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, Gott gibt uns die Fülle, aber nicht auf diesem Schwarmerweg, sondern auf dem Weg, wo es unterdurch geht. Wo der Machtkampf in meinem Herzen beendet ist, wo der Herr allein ist in meinem Herzen, wo ich gekreuzigt mit Christus diesen Weg gehe, dem Lamme nach, dort gibt der Herr dann auch die Kraft Gottes. Und er gibt die Kraft Gottes, so wie es geschrieben steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst ihr in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Nicht, wie es die Charismatiker machen, dass ihr Jackett auszieht, das über dem Kopf schwingt oder mit dem Ding wedeln und dann fallen die Leute um. Sondern ganz anders, in der Schwachheit, in der persönlichen Schwachheit, kommt diese Kraft Gottes zum Tragen. Und jetzt kommt der Gedanke, den müssen wir einfach aus unseren Köpfen entfernen. Dieser Grundgedanke, dass man denkt, Schwierigkeiten wären Niederlagen. Wo steht es? 2. Korinther 7, Vers 4, streicht euch den Vers an. Ist mit der wichtigste Bibel in der Vers in der Bibel. Dort sagt Paulus, ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. Man kann auch, wenn man durch Trübsal geht, man kann als Gläubiger, wenn man die Erziehungswege Gottes durchlebt, kann man trotzdem vollständig mit Trost erfüllt sein und überflüsse mit Freude, auch wenn die äußere Situation nicht verändert wird. Und das ist das, was uns heute die Charismatiker weismachen möchten, dass man unsere äußere Situation verändern muss, dass man Gott dienen kann. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Trübsal, die Gott mir gibt, die muss ich durchleben. Und in der Trübsal gibt er dann letztendlich den Sieg und auch die Befreiung und den Durchbruch und das, was er mir zum Besten verordnet hat. Das ist eine Kraftquelle, die der Heilige Geist in mich hineingibt. Wisst ihr, wenn ihr das in der Tiefe mal untersucht, dann seht ihr, das ist was völlig anderes als das, was heute geschieht. 2. Petrus 3,1. Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung euren lauteren Sinn aufzuwecken, damit ihr der Worte gedenke, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wo er dann letztendlich erklärt und sagt, auch die Spötter werden sagen, es geht noch lang, bis der Herr kommt. Und dann sagt er, es ist nur die Gnade Gottes, die wartet, dass jedermann Raum zur Buße habe. Wisst ihr, warum wir durch die Trübsal müssen? A, weil wir ein Fremdkörper in dieser Welt sind und zweitens, weil Gott noch Gnadezeit gibt, noch Gelegenheit gibt zur Buße. Das ist ein entscheidender Punkt. Es geht um Erlösung. Gott geht es immer um Erlösung, nicht um Theater. Versteht? Gott wird verherrlicht, wenn ein Sünder Buße tut. Wenn ein Sünder aufhört zu lügen, zu stehlen, zu betrügen, unrein zu sein, wenn ein Sünder aufhört, sich selber zu leben, dann wird Gott geehrt. Gott wird nicht geehrt, wenn ein größer, wahnsinniger Prediger mit einem Jackett fächelt und die Menschen fallen die Ohnmacht. Begreift. Es ist Gotteslästerung, wenn jemand sagt, ich bin der Barkeeper des Heiligen Geistes, das ist der größere Wahn, geistlich. Geschwister, und wenn wir normal sind, von der Furcht des Herrn beherrscht und die Zeichen versteht, dann werden wir verstehen, die Zeichen und Wunder, die dort geschehen, das sind keine Zeichen und Wunder der Bibel, ist was anderes, ist der Abfall, ist der Geist des Antichristen, der nur noch wartet, bis er den bringen kann, auf den auch, ich sag's einmal, die Freimaurer, auf den auch die okkulte Gruppe, auf den einfach diese ganze, ich sage es einmal, Endzeit-Menschheit wartet, nämlich den Antichristen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Die Zeichen der messianischen Zeit, der Zeit Jesu, Die Zeichen der Apostel und die Zeit der beginnenden Heidenmission waren echt. Die Bibel lehrt aber ganz klar, dass die biblischen Zeichen auf diese Zeit beschränkt waren und lehrt dann, dass in der Endzeit, ab 1948, wenn der Staat Israel da ist, wenn das Zeichen des Feigenbaumes steht, dann die teuflische Nachahmungen geschehen. Jetzt lest euch in Ruhe mal durch Philipper 3, Vers 7 bis 21. Und vergleicht es mit der heutigen Christenheit. Guckt mal, was das Herz eines Apostels bewegt hat. Paulus. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Versteht ihr? Ich war mal ein großer Sportler. Also groß jetzt im Sinne von fanatisch, dass man richtig versteht. Ich muss immer erklären, wie man es meint. Ich war ein fanatischer Sportler. Um Christi willen Schaden. Ich achte auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Dieser Mann hatte nur einen Gedanke. Sein ganzes Leben war geprägt von Jesus Christus und von dem Gedanke, was muss ich tun, um in Christus zu bleiben? Das war das, was diesen Mann umgetrieben hat. Dann erklärt er, damit er nicht seine Gerechtigkeit hat. Er sagt dann hier, Vers 10, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Jetzt frage ich euch mal, wie viel charismatische Predigte habt ihr gehört, ich hoffe, dass ihr keine gehört habt, über die Leiden, dass ihr der Leiden Jesu Christi teilhaftig werdet. Dort wird das Gegenteil gepredigt. Keine Leiden. Alles in Ordnung. Paulus sagt, er will den Leiden Jesu praktisch teilhaftig sein. Er will die Kraft seiner Auferstehung sein. Er will seinem Tod ähnlich werden. Mit Christus gekreuzigt. Er will sein Ich im Tod haben. Jetzt sagt er nicht, dass ich es schon erlangt habe. Er war nicht zufrieden, sondern ich jage danach. Ich kämpfe drum Tag für Tag. Warum? Was hat er im Kopf? Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wisst ihr, was er sagt? Dort ist das Ziel, der Himmel. Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch welche er sich auch alles untertan machen kann. Die wahre Gemeinde wartet auf ihn. Die wahre Gemeinde baut sich hier nicht das Reich auf Erden, sondern sie weiß ganz genau, das ist Feindesgebiet. Sie wartet auf ihn. Und sie weiß, wenn der Teufel noch so viele Zeichen tut, es ist nicht das Zeichen seiner Ankunft. Es sind die Zeichen des Falschen. Und hier kann man als wahrer Gläubiger nur eines tun. Fliehet, sagt der Paulus. Fliehet dem Götzendienst. Abstand. Trennung. Absonderung. Rigoros weg von diesen Dingen. Wisst ihr wohin? Zum Anfang unseres Verses. Dort muss die Gemeinde hin, am Ende, dass sie durchkommt. Apostelgeschichte 2, 43. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen. Die Gemeinde muss neu lernen, in der Furcht des Herrn, dem Herrn Jesus zu dienen und durchzugehen. Sie fürchtet nur eines, Gott, und dass sie sündigt. In der Haltung geht die Gemeinde unter durch, gewaschen im Blut des Lammes, in den Spuren Jesu, in seinen Fußstapfen. Trennt sich rigoros von aller falscher Lehre, trennt sich rigoros von falschen Zeichen, von falschen Wundern, von einem falschen Evangelium, von einem falschen Geist und folgt dem Lamme, wohin es geht. In die Trübsal und dadurch. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Bis man noch das sieht, dann kann man nur sagen, wenn ich die Zeichen sehe, die draußen geschehen in der Christenheit, wenn ich die Zeitung aufschlage, die Kassette hört irgendwie, man hat ja mal ein Video angesehen, wenn man das sieht, da kommt mir das kalte Grausen. Dort ist der Geist des Antichristen, der langsam auch die Gläubigen, die dort sind, hat auch Gläubige dort, der langsam versucht, auch diese Gläubige alle zu infiltrieren, um letztendlich das große Ziel zu erreichen, eine abgefallene Christenheit dem Teufel, seinem Statthalter, dem Antichristen zuzuführen. Aber wisst ihr, wir sind doch wahre Gläubige. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir möchten doch nicht dorthin, wir möchten doch in den Himmel. Wir möchten doch zum Herrn Jesus. Wir möchten doch ihm dienen. Und da kann man nur eines tun. Flieht. Wohin soll man fliehen? In die offenen Arme Jesu. Zum Saum seines Kleides. Jesus allein. Nicht diese falsche Zeichen, sondern Heiland. Du allein. Und wenn dort der Gläubige ist, dann passiert ihm nichts. Wisst ihr, wo der sicherste Platz ist auf dieser Welt? Der allersicherste. Nicht im Atombunker der Marienschwestern. Wisst ihr, wo er ist? Der sicherste Platz auf dieser Welt, haben wir zumindest beschrieben, dass sie ein Gebot hätten, ich habe nicht gesehen. Der sicherste Platz auf dieser Welt ist nicht, wenn wir gläubige Atombunker bauen, sondern der sicherste Platz auf dieser Welt ist für mich und dich im Willen Gottes. Wir sind nirgends sicherer. Sind wir vollständig sicher, vollständig geborgen, wenn wir sterben, was tut's? Wir werden das Gleiche dann erleben, was Paulus, wir werden aufwachen, um bei ihm zu sein, alle Zeit. Es ist doch egal, ob man lebt oder sterbt, oder? Das ist das Programm Gottes für die Endzeitgemeinde. Und das sind die Zeichen der Bibel. Ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, ich möchte einfach danken, nicht nur für die Gabe deines Sohnes, für das unaussprechliche Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, sondern auch für deine Gnade, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, um diese Dinge zu sehen. Und Herr Jesus, dass du uns so klar auch gewarnt hast im Matthäus und überall auch in der Offenbarung, im Thessalonicherbrief, dass wir aufpassen müssen, dass am Ende die Fälschung kommt. Und ich habe einfach eine Bitte, wo irgendjemand in unserer Mitte ist von den Geschwistern, der infiziert wurde von diesem falschen Geist, wenn aber auch jemand in der Mitte sich befindet, der letztendlich auch von dieser Weltseligkeit angesteckt wurde. Und ich möchte auch mein Herz zu Füßen legen, wo irgendetwas ist, das dich nicht meint. Gib uns Gnade, erbarm dich unser und hilf, dass unsere Herzen ungeteilt dir, Heiland, gehören, dir zu dienen, dem Lamme, Schritt für Schritt. Gewasche deinem kostbaren und teuren Blut, in der Trübsal dir folgen, in der Gemeinschaft deiner Leiden und in der Kraft deiner Auferstehung, Widerstand gegen die Sünde zu leisten, unsere Häupter zu erheben, wenn wir diesen Abfall sehen, weil wir wissen, du kommst bald. Und wirklich mit einem ehrlichen Herzen zu beten, Herr Jesus, komme bald. Gib uns Gnade dazu und dafür danke ich dir. Amen.